heute eine kleine Reise von Bonn nach Wales.
Wales ist nun wirklich gar kein Ort, an dem wir irgendwie sein können.
Ja,
wir könnten in San Francisco sein. Wir könnten eventuell schon in Alaska sein. Wer weiß das schon so genau?
Ja.
Aber Wales, naja.
Wales interessiert.
Niemand weiß, wo Wales sind.
Oder vielleicht doch Fragezeichen. Mhm. Na, ob wir so weit noch kommen in dieser Besprechung, das wisst ihr nur, wenn ihr die nun folgende Besprechung bis zu ihrem bitteren Ende verfolgt.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Willkommen, wir öffnen das Discovery Panel zu einer weiteren Wales-Folge. Wir reisen so weit wir können, mal gucken, wie weit wir heute kommen. Wir besprechen Star Trek 4 in 150 Teilen, heute Teil 70 von 150 auf dem Panel heute.
Andreas Dohm.
Und Sebastian Sonntag. Ja, mal gucken, ob das noch so viele werden.
10.
Ja. Habe ich 70 gesagt?
Hab ich du hast 70 gesagt. Ich weiß, es fühlt sich für mich an wie 70, aber nein, es sind 17.
Ach ja, ich fühle mich auch manchmal wie 70, aber wäre gerne 17. Ja, das ist, das Leben ist ein
Bin ich mir gar nicht so sicher, bei beidem ehrlich gesagt.
Ja, stimmt. Ach ja. Schön, dass wir hier wieder zusammenfinden. Also wir finden getrennt zueinander zusammen. Jetzt, wo wir so lange zusammen rumgehangen haben, fühlt sich das fast komisch an. Unsere FatCon-Tagebücher habt ihr möglicherweise gehört, wenn euch das interessiert. Aber falls euch das nicht interessiert, haben wir gedacht, machen wir jetzt hier mal, bevor wir gleich auch noch, mit gleich meine ich nächste oder übernächste Woche, nochmal zurückschauen auf die FatCon, haben wir gedacht, wir machen nochmal einen kurzen Zwischenstopp hier. Ne?
Das ist richtig. Hast du den Film nochmal gesehen?
Ja, ich sehe den Film andauernd in verschiedensten Iterationen. Also das Witzige ist, jedes Mal, wenn wir dann halt die Wahlfolge weiter besprechen, mache ich den Film wieder an und gucke dann, habe ich aufgehört. So. Und meistens gucke ich dann immer grob von da, wo wir aufgehört haben. So,
ja.
Ne, und gucke dann weiter. Und ich weiß ja eigentlich, dass wir, also ich meine, das letzte Mal sind wir wirklich, ich glaube, so schnell waren wir noch nie, also so viel haben wir noch nie besprochen. Es waren ja fast 5 Minuten, glaube ich, ne, die wir besprochen haben. Das war
ja schon.
Genau. Das war rekordverdächtig. Aber auch wenn ich weiß, dass wir wahrscheinlich maximal 5 Minuten besprechen werden, wobei auch heute bin ich mir nicht ganz sicher, also da könnte vielleicht auch noch mehr drin sein, das wirst du uns vielleicht gleich als Hinweis noch mitgeben, gucke ich immer zu viel. Also ich bleibe immer dran hängen, weißt du, ich schalte dann ein, und ich habe jetzt so in dieser Medizinszene eingeschaltet, dann aber eben die Verfolgungsjagd so raus aus dem Krankenhaus und dann weißt du ja eigentlich, okay, dann kommt jetzt hier so ein bisschen, ne, hier die Jagd nach den Wahlen und ich bleib immer an diesem Film hängen, obwohl ich ihn ja schon 1000 Mal gesehen habe und obwohl ich auch diese Szenen natürlich schon 1000 Mal gesehen habe und sie mir eigentlich gar nicht mehr angucken müsste, weil ich ja jedes Mal zu weit gucke, so. Aber gut, es ist,
Ich bin wirklich sehr gespannt, mit wie viel Sternen du im Endeffekt diesen Film bewerten wirst. Also jetzt, wir sind ja jetzt irgendwann am Ende, ne? Also dieser Film wird im November 40 Jahre alt.
Ja.
Im November 2026, wenn ihr das jetzt hier irgendwie im Jahr 2030 hört, schöne Grüße. Aber im Jahr 2026 wird es im November, wird dieser Film 40 Jahre alt. Und ich finde, da könnte dann doch das Ende sein. Also
ja,
da müssen wir eigentlich zu Ende besprochen haben.
Ja, ich höre da aber auch so ein bisschen Kritik aus unserer Community, also auch mit Blick auf die letzte Folge, wenn ich das hier mal gerade schon mal einfließen lassen kann, die Bisserwässerin merkte an, puh, ich muss mich erstmal von dem wilden Ritt erholen, ja, 5 Minuten Ausrufezeichen, warum fangt ihr jetzt plötzlich an so zu hetzen? Wollt ihr zum November 40 Jahre Geburtstag etwa fertig sein? Gut Ding will Weile haben, ja?
Ja, also ich würde auf gar keinen Fall hetzen, ne? Liebe Grüße, ne? Auf gar keinen Fall.
Ja.
Ich möchte einfach noch viele, viele Folgen bis dahin besprechen. Also wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis November.
Wir haben noch ein bisschen Zeit tatsächlich. Also es ist ja jetzt so, dass, um mal kurz einen Ausblick vielleicht zu wagen, wie dieser Podcast hier in naher Zukunft weitergeht, ist ja so, dass Strange New Worlds vor uns liegt.
Ja.
Das wird uns im Juli erreichen. Dann werden wir nochmal 10 Folgen ein bisschen was mit neuem Star Trek zu tun haben. Und dann ist erstmal ungewiss, wann wir weiter neue Star Trek sehen werden. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das nicht vor nächstem Jahr sein wird. Und vielleicht ja auch erst Mitte des nächsten Jahres. Wer weiß das schon so genau.
Ja.
Aber es wird auf jeden Fall eine Lücke entstehen. Und die können wir natürlich auch mit multiplen Wahlfolgen füllen, wenn wir natürlich auch jetzt in Zukunft auch immer ein Auge haben werden auf eure, die von euch hochgevoteten Lieblingsfolgen, die ihr auf discoverypanel.de auf unserer neuen Webseite, falls ihr da noch nicht gewesen seid, geht da dringend vorbei, die ihr da quasi für die ihr voten könnt und wir besprechen dann das, was ihr bestimmt. Ja, es ist ja ein Community-Projekt hier.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das allerdings noch nicht klar, aber wenn ihr das gerade hört, dann könnt ihr schon sehen, welche Folge wir denn da als erste Community-Wunschfolge besprechen werden.
Ja.
Ich bin ganz gespannt, was da passieren wird.
Absolut.
Auf jeden Fall, wir haben danach noch relativ viel Zeit, ne, nach Strange New Worlds, da haben wir noch Zeit für Star Trek Scouts Staffel 2, wo Leute natürlich sagen, es ist gar nicht Staffel 2, aber wir haben es einfach zum Staffel 2 erklärt, weil das ist ein komplett neuer Handlungsort, das ist eine komplett neue Handlung.
Ja. Ich
bin sehr, sehr gespannt. So.
Also es ist fast eine ganz neue Serie, ja.
Ja, genau. Und wir haben Zeit für Lieblingsfolgen. Und wer weiß, wenn wir mit Star Trek 4 fertig sind, vielleicht machen wir irgendwann ja auch Star Trek 5. Ich weiß, das ist ein Community-Wunsch seit Jahren.
Und es ist ja tatsächlich so, ich weiß nicht genau, also wir haben die Vorgabe bekommen von ganz oben, dass wir die Filme nicht mit ins Voting reingepackt haben.
Richtig.
Ja, also ihr könnt nicht für die Filme abstimmen. Und uns wurde gesagt, die Filme, die dürfen wir freihand quasi behandeln. Also sprich, wir werden sie chronologisch einfach abarbeiten.
Sie werden chronologisch besprochen. So will es das Gesetz, so will es Spock.
Ja.
Spock hat uns das gesagt.
Spock hat uns das gesagt. Von ganz oben kam das. Also so weit oben, dass man gar nicht hochgucken kann.
Es ist ja auch die Reise von Spock und Riker.
Es ist auch die Reise von Spock und Riker. Ja. Selten zusammen.
Selten zusammen,
ja.
Aber es geht nur um die beiden im Endeffekt in dem Film.
Ja.
So,
vielleicht
was
ja
sagen
auch
die Leute noch über die letzte Folge?
Auch in dem Ausschnitt, den wir heute besprechen werden. So, was haben die Leute noch so geschrieben? Severin hat nochmal die Links zu den animierten Star Trek Videos, die beim letzten Mal irgendwie nicht durchgekommen sind, nochmal reingepackt. Also wenn ihr euch da noch so ein bisschen Star Trek Retro Feeling holen wollt, dann schaut mal in die Kommentare rein. Dann haben wir Anubal zum Beispiel und der schreibt, bin das erste Mal hier in der Kommentarspalte, habe euren Podcast erst durch eure Prodigy-Besprechungen gefunden. Das finde ich tatsächlich einigermaßen bemerkenswert.
Das ist kurios,
ja. Weil der Sylter hierzu nichts anbietet, Klammer auf, Klammer zu. Schöne
Ach
Grüße
so.
An Björn, ja. Guck mal, wir haben eine Marktlücke entdeckt.
Alles, was Björn nicht anbietet, das ist unsere Marktlücke.
Ist unsere Marktlücke. Bin dann auf euer Opus Magnum zu Star Trek 4 gestoßen und habe jetzt endlich alles nachgehört, sodass Kommentieren auch Sinn macht. Danke bis hierhin. Macht mir immer Freude, euch zuzuhören. Muss jetzt immer grinsen, wenn ich WDR 5 einschalte und Sebastians Stimme dort höre. Ja, ich muss auch immer grinsen. Zum Inhalt. Thema Nierenwachstum. Da sind wir ja letztes Mal gewesen. Ne? Da gab es ja ganz am Schluss die Szene, wo eine Pille der Dame verabreicht hat, also am Anfang und am Ende sagt sie dann, es ist mir eine Niere gewachsen, wow, crazy. Da hast du ja so ein bisschen was versucht zu erklären. Wir haben tatsächlich auf der FatCon da auch noch ein ganz interessantes Gespräch zugeführt, aber das würde jetzt hier zu weit führen.
Nierenarzt.
Genau, ja, also eigentlich wäre der perfekt, um all das, was wir vielleicht falsch gesagt haben, dann noch richtig zu rücken, zurecht.
Beim persönlichen Gespräch hat er mich mehr oder weniger bestätigt, in dem, was ich mit meiner schlechten Recherche herausgefunden habe.
Ja, mehr oder weniger, genau. Ja. Anubal schreibt weiter, jeder Körper hat schon mal erfolgreich als Embryonieren gebaut. Deshalb ist das Nachwachsen lassen theoretisch kein Problem. Wenn man den richtigen epigenetischen Schalter drückt, ist es wahrscheinlich gar nicht nötig, das ganze Organ zu ersetzen, sondern nur die defekten Bereiche zu reparieren. Das könnte auch schneller gehen, aber selbst schnell wachsende menschliche Tumorzellen können sich nur circa alle 18 Stunden einmal teilen. In einer halben Stunde ist da also noch nicht viel gewonnen. Aber wer weiß, was da in 300 Jahren noch alles möglich sein wird.
Ja, ja,
ja. Tim hat uns geschrieben. Endlich wieder Wale.
Hey, endlich wieder Wale.
Drunter steht in Klammern proudly sent from Internet Explorer. Da bin ich ganz sicher. Aber egal. Internet Explorer ist ja nicht irgendwann gestorben. So. Der von Andreas angesprochene neue Humanismus von Spock ist ja nur folgerichtig das durch Star Trek 2, 3 und 4 durchgehende Thema. Am Ende von Star Trek 3 konfrontiert Spock ja Kirk und will wissen, warum er ihm geholfen hat. Ich stelle mir das so vor, dass Spock die Antwort zu denken gegeben hat und die Erfahrung nun eben Teil seiner neuen Persönlichkeit ist. Also da spielt er darauf an, dass wir uns gefragt haben, warum denn Spock jetzt plötzlich Feuer und Flamme ist und bei der Rettungsaktion mitmachen will.
Ja.
Die ja vielleicht erstmal gar nicht so richtig in sein Konzept von wir haben hier Wichtigeres zu tun, erstmal die das Universum retten, bevor wir an irgendwelche Leute im Krankenhaus denken.
Ja, maybe.
Finde ich auf jeden Fall nochmal eine ganz schöne Unterstützung. Das ist vielleicht auch hier das Ende einer langen Reise. Hab diese Woche
Sportfreunde
Stiller. Ja, okay. Die haben ja gerade so eine Medienpräsenz.
30 Jahre, ne?
Ja, und es gibt ja diese ich glaube, es gibt eine Doku, die man sich angucken kann, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber es gibt auf jeden Fall so einen Podcast, der gerade gehypt wird von unter 1Live oder 1Live hat ihn gemacht. Und ja, irgendwie kriegt hier andauernd in meine Timeline gespült. Ja.
Ich bin mittlerweile übrigens ein bisschen skeptisch, was gehypte Podcasts angeht, weil was? ich habe den Udo Lindenberg Podcast gehört.
Ja.
Und er war ziemlich schlecht, ehrlich gesagt.
Ja, da habe ich anderes gehört.
Ja. Ja. Ich höre das auch aus der Medienbranche, höre ich das super geil. Und ich habe aber jetzt mehrere User gehört, die ihn auch alle schlecht finden. Ich finde, der ist völlig unkritisch. Und inszeniert eine Suche. Ich find's geil. Also, erinnerst du dich noch, Entschuldigung, wenn wir gerade wieder ein bisschen über Podcasts reden, wir wollten eigentlich über Star Trek 4 reden, aber erinnerst du dich noch an diesen Döner Papers Podcast?
Ja. Ne? Ja.
Da inszeniert sie ja so die Suche, die Recherche nach dem Typen, der das Döner-Dings da gemalt hat.
Ja.
So dieses Papier quasi.
Also ne? diese Figur. Döner-Figur.
Genau. Mhm. Und in dem Udo Lindenberg Podcast inszenieren sie die Suche nach Udo Lindenberg. Und ich denke so, seit der ersten Folge, naja, also er ist im Hotel Atlantik, ganz oben. Das wisst ihr doch. Warum glaubt ihr, dass ihr ihn suchen müsst? Das ist wirklich ein sehr künstlich gebauter, schlechter Podcast. Muss ich jetzt einfach mal eine Nicht-Empfehlung aussprechen.
Ich möchte mich auch in aller Form entschuldigen und behaupte das Gegenteil, weil das, worüber ich mit Menschen in meinem Umfeld gesprochen habe, ist ein Hörbuch von Benjamin von Stuckrad-Barre.
Also,
Über Udo Lindenberg und das wurde mir empfohlen.
Trotzdem kein lieben Podcast. Wir öffentlich-rechtliche Produktionen.
Ja, wir lieben sie alle.
Und natürlich möchten wir die Leute nicht persönlich kritisieren, aber ich finde den Podcast wirklich misslungen, leider.
Habe ich nicht gehört, kann ich nicht zu sagen. Wobei ich sagen muss, dass also Döner Papers war natürlich auch inszeniert, so, ne?
Ja.
Und das ist natürlich so ein klassisches Ding. Ich meine, das ne, war ja auch hier 11 Leben, 12 Freunde, wie hieß er denn noch gleich, ne? Die Suche nach Uli Hoeneß. Ja. Ja. Das ist ja irgendwie auch ganz spannend, wenn du so irgendwie so ein Thema irgendwie durchziehst und du dann so ein bisschen mitfiebern kannst, ne? Passiert's oder passiert's nicht. Aber bei Döner Papers fand ich, das wurde alles so mit so einem zwinkernden Auge gemacht. Natürlich willst du irgendwie am Ende wissen, ob sie es herausfinden oder nicht, aber irgendwie war es auch egal, weil das, ich finde, Ich bin mir nicht sicher, wie du ihn findest, ist mir eigentlich aber auch egal. Ich finde ihn nämlich tatsächlich ziemlich gelungen, weil er so eine Mischung ist.
Döner Papers.
Ja, genau.
Ja, super, Döner Papers
ist
super. Ja.
Weil er so eine Mischung ist aus Entertainment, sich nicht so selbst so ganz ernst nehmen, einer ganz tollen Host. Also ich finde die wirklich ganz, ganz herausragend gut und wahnsinnig authentisch. Und da reingeflochten in diese lockere, entertainige coole, chattige Atmosphäre ist dann halt irgendwie die Geschichte der türkischen Einwanderer aus den 60er, 70er, 80er Jahren so. Und das finde ich wirklich, der Smarties-Horn ist bei uns, nicht bei euch, ja. Das finde ich wirklich herausragend gut gelungen. Das hat mir großen Spaß gemacht. Aber ich weiß, was du meinst, wenn das dann natürlich so künstlich irgendwie. Ne? Und da wusste man ja tatsächlich am Anfang, also keine Ahnung, also mir war es ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig wichtig, ob sie den Typen jetzt finden oder nicht, weil am Anfang hatte ich schon das Gefühl, es ist eine schwierige Suche und vielleicht versandet sie auch spätestens, als sie dann irgendwann sagen, dass es schon mal eine Recherche dazu gegeben hat, die irgendwie ohne Ergebnis ausgegangen ist. Da fand ich es jetzt nicht so wichtig, aber ich fand es irgendwie amüsant.
Ja, ja schon. Ich will jetzt auch nicht zu böse sein, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dieser Udo Lindenberg-Podcast musste halt erscheinen, weil Udo Lindenberg 80 geworden ist. Und dann hat man irgendwie geguckt, ja, was funktioniert denn im Podcast? Ach, so eine Recherche.
Ja,
ja. Ja, dann machen wir das doch.
Ja, aber es ist eigentlich totaler Quatsch, weil ich meine, da liegen die Themen oder die Geschichten ja eigentlich absolut auf dem Tisch. Ich meine, dieses
Leben. Die haben sie auch erzählt. Ne? Die haben sie auch erzählt. Ja. Aber sie waren sehr unkritisch. Das ist natürlich bei Udo Lindenberg jetzt auch nicht völlig unkompliziert, da völlig unkritisch zu sein. Naja, anyway, so.
Gut. Lassen wir das an dieser Stelle. Das war dann unser kleiner Medientipp und Nicht-Tipp für diese Folge. Und wir können auch The Pit nochmal erwähnen, weil wir über Medizin gesprochen haben und weil du andauernd darüber sprichst. Weil die Besserwisserin auch nochmal sagt, The Pit, großartig, man vergisst zu atmen. Quasi das Gegenprogramm zu eurem Wahlpodcast, der paradoxerweise ja auch großartig ist. So.
Schön, dass ihr so sagt.
Genau.
Ja, The Pit, ich gucke weiterhin gerne. Ich bin jetzt bei 14 Uhr in der zweiten Staffel. Toll, ja.
Es gibt noch einen längeren Kommentar von Doris, die Rettungsassi im Ehrenamt ist und nochmal die Medizin betrachtet. Im Wandel der Jahrhunderte, schaut da gerne mal rein. Ne? So, es geht um vier Säftelehre und all solche, bis hin zur Steinzeit, wo auch schon den Schädel gebohrt worden ist.
Das habe ich sehr, sehr gern gelesen, genau. Vor allen Dingen, dass Leute dann wirklich, dass man irgendwelche Funde hat, bei denen dann wirklich Leuten in der Steinzeit schon ein Schädel gebohrt worden ist.
Völlig abgefahren, absolut abgefahren. Vor allen Dingen musst du dir dann mal überlegen, ich meine, wahrscheinlich gab's da schon irgendwie eine Art von Narkosemittel, ne, wenn man da ne, irgendwelche Kräuter irgendwie sich zusammengesucht hat oder so. Aber
da gab es einen Stock, auf den konntest du beißen.
Ja, und auch das. Heieieiei. Also schaut da gerne nochmal rein, da ist auch noch vieles Erleuchtendes mit bei. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal in Medias Res. Und bevor wir hier zu lange rumlabern, gehen wir zurück auf die Suche nach unseren beiden Buckelwahlen.
So, denn in der letzten Folge waren wir ja, ich mach mal kurz diesen Anknüpfungspunkt. Was bisher geschah. In der letzten Folge waren wir ja quasi ausschließlich im Krankenhaus.
Ja.
Wir haben ja sehr oft überlegt, wie diese Zukunftsmedizin wohl auf die Medizin von 1986 oder auch auf unsere Medizin gucken würde. Und wie Zukunftsmedizin denn wohl aussehen könnte.
Ja.
McCoy stolpert dabei durch ein Medizinsystem, das aus seiner Sicht halt irgendwo zwischen sehr grober Handwerkskunst und, wie er dann später sagt, spanischer Inquisition liegt. Chekhovs Kopftrauma, epidurales Hämatom, Bohrlöcher, ihr erinnert euch, ne?
So. Ja.
Und nebenbei haben wir über Image Therapy gesprochen, über Krebsbehandlung mit Image Therapy, was man nicht machen sollte. So, also nicht ausschließlich. Spock, dann sind wir noch weitergegangen in Spocks ethischer Weiterentwicklung nach seiner Wiedergeburt, wozu wir ja auch diesen Kommentar in dem im Feedback hatten.
Ja.
Und dann über McCoys legendäre Nierenpille, auch darüber haben wir eben schon gesprochen. Also im Grunde über die Frage, ob Fortschritt irgendwann bedeutet, dass auch unsere heutige Medizin halt aussieht wie Aderlass für uns jetzt. Nur halt mit WLAN.
Aber das mit Fehlern.
Ja,
finde ich schön. Das werden wir sehen. Wir werden vielleicht noch dabei sein.
In 300 Jahren, I doubt it.
In 300 Jahren eher nicht, aber ne, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht unsere heutige Medizin auch in 30 Jahren schon aussieht wie Adalas mit WLAN. Wer weiß.
Möglich.
Ja.
Auch wenn es dann kein WLAN mehr gibt wahrscheinlich. Dann arbeiten wir irgendwie anders. So, am Ende landen Kirk, McCoy und Taylor in Arztkitteln und Chekhov im Patientenhemd. Wieder im Park, und zwar vor der getarnten Bounty.
So, da sind wir wieder.
So. Und als allererstes, McCoy und Chekhov gehen schon mal an Bord. Ist dir aufgefallen, wie?
Nee, vor allen Dingen, ich musste gerade nochmal drüber nachdenken, weil wir jetzt gleich sowieso nochmal über das Beamen sprechen müssen, weil wir haben letzte Folge ja auch schon mal kurz über die Tücken und Fragen, die sich so beim Beamen auftun, gesprochen. Ich glaube, da müssen wir nochmal ein bisschen tiefer rein.
Ja, kommt gleich.
Aber ich ich bin mir gerade gar nicht so ganz sicher, weil als du jetzt gerade gesagt hast, du hast ja völlig recht, die lassen sich ja vor die Bounty beamen und ich sehe, wie sie da alle auftauchen. Wahrscheinlich gehen die zu Fuß rein, oder?
Ja, die gehen über die Treppe.
Man fragt
die dann aber offensichtlich hochfährt, denn Kirk darf nicht mehr über die Treppe gehen.
Weil man hätte sie ja auch in die Bounty hinein beamen können.
Gut, ich kann jetzt noch verstehen, dass sie vielleicht dann irgendwie so diesen Nahdistanz-Beamer nutzen wollen, damit sie auch wirklich exakt an die richtige Stelle, gut, das kann man sich irgendwie noch schönreden, aber dass McCoy und Chekhov über die Treppe gehen, gut, McCoy möchte nicht gebeamt werden, aber trotzdem, warum kann Kirk denn nicht auch über die Treppe gehen? Böse Vermutung. Wollten sie etwa eine Situation erschaffen, in der Jillian sich irgendwie an Bord schmuggeln kann?
Nein. Na, ich meine, wie gesagt, da müssen wir sowieso noch drüber sprechen, auch über die Frage, warum, wenn sie denn jetzt an Bord ist, sie dann jetzt damit herzlich willkommen, hier ist dein Quartier. Also ich meine, man hätte, egal. Da kommen wir dann gleich zu.
Da sind wir ja noch lange nicht.
Ja, also, da sind wir noch lange nicht.
Kirk fragt Jillian erstmal, wo die Wale sein könnten.
Ja.
Und sie sagt, dass sie es ihnen zeigen kann, wenn es eine Karte an Bord gibt.
Ja, ihr erinnert euch, Karten, das sind so Dinger aus Papier, die man auseinanderfalten kann.
Also vor ein paar Minuten hat sie noch vermutet, dass die Wale schon in Alaska sein können. Das war zwar Kappes, aber okay. So, wird später auch vielleicht nochmal eine Rolle spielen. Wer weiß das schon so
genau. Wer weiß das schon so genau.
Jetzt sagt sie auf jeden Fall, dass sie den Standort der Wale auf einer Karte zeigen kann.
Ja.
Machen wir hier jetzt mal den Reality-Check. Könnte sie das wirklich?
Ja, also sie können, also keine Ahnung. Also wenn
sie könnte eine Karte zeigen. Guck mal, da ist
da ist Alaska. Ja, es ist halt schwierig, weil wir erfahren ja dann in zwei Sätzen darauf, dass sie einen Radiotransponder haben, aber den wird sie wohl nicht ohne Hilfsmittel empfangen können, oder wir unterschätzen sie hier grob.
Ja, aber das sagt sie auch nicht. Sie sagt ja, sie will es ihnen auf einer Karte zeigen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass diese Wale so ungefähr vor 12 Stunden freigelassen wurden. Ne? So ein Roundabout ist.
Machen wir das jetzt wieder, ja? Machen wir das wieder.
Also, wenn George und Gracie vor etwa 12 Stunden freigelassen wurden, wären sie bei normaler Wander- oder Reisegeschwindigkeit vermutlich irgendwo im Bereich von vielleicht 35 bis 80 Meilen entfernt. Also grob 55 bis 130 Kilometer.
Entschuldigung, Wander- oder Reisegeschwindigkeit von Menschen oder was auch immer?
Von Walen.
Also die typische Walwandergeschwindigkeit.
Ja, das ist Walwanderung, so nennt man das halt mal.
Ja, natürlich. Ich kenne nur Wählerwanderung, aber egal.
Auch die gibt es ja. Aber nicht mehr zu den Gelben. So, Entschuldigung. Keine lokale Bezüge.
Entschuldigung. Es ist das erste Mal, das muss ich noch gerade kurz, nur ein ganz kurzer Ausflug. Das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich Teile eines FDP-Parteitags im Livestream mir angeschaut habe.
Ja,
aber das ist nur so nebenher.
Wenn die Leute das hier im Jahr 2030 hören, dann wissen die gar nicht mehr, was die FDP mal war.
Nee, das ist schon allerdings.
Anyway.
Wozu dieser Parteitag beigetragen hat. Egal, weiter geht's.
Richtig. Bokelwale wandern also über riesige Strecken. Ne? Für Migration werden da oft in diesen Quellen, die ich gelesen habe, also NOAA zum Beispiel, ne, da steht dann 3 bis 7 Miles per Hour.
Ja.
Das National Geographic sagt 3 bis 5. Naja, okay, also nicht besonders schnell, aber sie können extrem lang schwimmen.
Ja, also schlafen die nicht auch während des Schwimmens? Also können die nicht so eine, das machen Delfine, ne? Aber Delfine sind ja auch Wale, so eine Hirnhälfte abschaltet und die andere schwimmt
weiter. Das weiß ich nicht genau, aber wir können jetzt auch vorstellen, dass sie sich 12 Stunden lang wirklich durchschwimmen können.
Ja.
So. Mhm. Also Jillian müsste nicht wissen, die sind exakt bei Koordinate X. Sie müsste eher sagen können, naja, wenn sie nach ihrer Freilassung ihrem natürlichen Migrations- und Fluchtkurs folgen, dann müssten sie ungefähr in diesem Korridor sein.
Ja.
Das wäre dann glaubwürdig, weil sie die Tiere ja kennt, die kann den Zustand irgendwie einschätzen. Die weiß wahrscheinlich den Freilassungsort, wobei es nicht ganz klar, aber man kann sich vorstellen, dass sie denkt, naja, die werden wahrscheinlich direkt vom Cetacean Institute rausgelassen worden, weil warum nicht? Da sind ja offensichtlich Wale. So.
Ja, und genau, und also wie sollen sie es auch anders machen? Also wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wie schwer es ist, 2 Buckelwale zu transportieren. Also schon für ein Raumschiff. Also wie soll das irgendwas anderes als ein Raumschiff schaffen?
Ja, das ist eh problematisch, aber gut, okay.
Ja.
Sie weiß vermutlich auch, wohin Buckelwale in dieser Jahreszeit vor Kalifornien ziehen, beziehungsweise wo sie gute Chancen auf offenes Wasser haben.
Ja.
Jetzt haben wir hier noch eine Sondersituation. Gracie ist schwanger.
Ja. So.
Mit Schwangerschaft wird Jillians Einschätzung sogar eher plausibler. Weil Gracie wäre vermutlich nicht im, wir ballern jetzt maximal nach Norden Modus, ne?
Ja.
Weil so schwangere Buckelwalweibchen haben hohe energetische Kosten. Sie müssen halt dann überlegen, wie sie Migration, Fastenphasen und Fötusentwicklung zusammenbringen. Also die Wale fasten, während sie schwimmen. So.
Ja.
Also zumindest während sie so migrieren, also während sie so lange Strecken zurücklegen. Und das gleichzeitig muss Gracie ja so ein Fötus in sich entwickeln. So, dafür braucht sie auch sehr, sehr viel Energie.
Ja.
Für Buckelwale heißt das, dass sie in Geburtsphasen eher in wärmeren Gefilden bleiben. So.
Ergibt Sinn, ne? Da braucht man ja auch allein für sein quasi weniger Energie,
genau,
weil ja. Im kalten Wasser verbraucht man halt einfach mehr Energie als Mensch, als Wal, als Lebewesen, das irgendwie die Körperwärme hochhalten muss.
Genau. Also Gracie würde wahrscheinlich energieeffizient und eher konstant und nicht unnötig hektisch schwimmen. Und je näher sie an Geburt oder halt auch fortgeschrittene Trächtigkeit wäre, ne, desto weniger wäre ein völlig erratisches Hochgeschwindigkeitsverhalten zu erwarten.
Ja, richtig.
Außerdem würde George vermutlich bei ihr bleiben. Also es ist jetzt nicht so, dass die wie bei Disney lebenslang irgendwie zusammen sind.
Nein. Ne?
Nein.
Oh komm.
Aber im Film zumindest sind die beiden ja als Paar beziehungsweise enges Duo gesetzt und biologisch reicht schon, dass ein Begleittier das Tempo der langsameren belasteten Partnerin schon mitgehen würde.
Ja, okay, verstehe ich.
Also es kann schon sein, dass sie irgendwann verlässt, aber jetzt ist er erstmal am Start. So.
Ja.
Also, Jillian kennt ja nicht nur Buckelwale allgemein, sondern vor allen Dingen George und Gracie. So. Wenn die also weiß, wo sie freigelassen wurden, in welchem Zustand sie waren, welche Richtung offenes Wasser bietet, welche Küstenströmungen, Gefahrenzonen da liegen, die ist ja immerhin Meeresbiologin in San Francisco, dann wird sie wohl ein bisschen wissen, wie es da mit den Küstenströmungen und sowas aussieht.
Ja.
Und wie Gracie sich hochschwanger wahrscheinlich verhält. Dann glaube ich, dass der Satz, ich kann dir auf der Karte zeigen, wo sie ist, tatsächlich gar nicht so unplausibel ist. Also ein ziemlich sinnvolles Gebiet, zumindest können die eingrenzen.
Und wenn sie eine Karte hat, dann kann man sich auch so eine schöne Szene vorstellen, irgendwie, wo sie dann halt, weiß ich nicht, die Karte ausklappt und sagt, hier, pass auf, das sind so viele nautische Seemeilen, wie auch immer, und hier, ne, in das Gebiet, sie werden wohl nach Norden, dann sitzt sie hier rum und wahrscheinlich sind sie dann so in dem Bereich und dann macht sie großen Kringel. Sehe ich ein. Hätte man, also genau. würde ich ja abkaufen, ja.
Das hätte funktioniert. Man muss allerdings natürlich hier ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Es wäre never ever Alaska.
Ja. Gut, aber den Punkt hatten wir ja in der letzten Folge schon gemacht. Da hat sich nichts dran geändert, ja.
So. Aber Kirk will ja diese Szene nicht. Beziehungsweise niemand will diese Szene nicht. Aber Kirk will sie offensichtlich auch nicht, weil Kirk will die Funkfrequenz.
Ja. So. Und zwar recht rabiat. Also er macht so ein bisschen auf Nice Guy, aber auch auf Resolut. Ne? Wir brauchen dich nicht mehr. Toll, dass du, danke für alles, was du getan hast. Toll, dass es dich gibt. Aber hau ab jetzt und gib mir die Frequenz.
Genau, weil er sagt ja auch, naja, unsere nächste Station ist das 23. Jahrhundert. Da hast du nun gar nichts verloren. Ne? Und Taylor so, ja, aber ich habe hier niemanden. Also dann zurück in die Zukunft.
Ja.
Kirk will sich auf jeden Fall nicht drauf einlassen. Da ist er mal ganz zuverlässig, ne, und sagt irgendwie, ja, hier, ne, und Zeitlinie und sowas, du hast da nichts verloren und so, ne?
Ja, oberste Direktive. Also ich meine, die ist zwar schon irgendwie weit nach außen gebogen, aber jemanden aus dem anderen Jahrhundert irgendwie mit in die Zukunft zu nehmen, ist schwierig. Ist schon schwierig.
Also fragt er sie erneut nach der Funkfrequenz und Taylor sagt Kirk, es sei 401 Megahertz.
Ja.
Bastian, erstmal ist das eine sinnvolle Angabe.
Ja, das Frequenzband wäre wahrscheinlich noch ganz sinnvoll gewesen, aber weiß ich nicht. Oder das Frequenzband wird vielleicht auch bestimmt durch die Anzahl der Nummern. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich tatsächlich nicht so richtig aus mit Funktechnik.
Ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte.
Okay.
Ich gebe dir erstmal die gute.
Ja, bitte.
401 Megahertz ist grundsätzlich eine sehr, sehr sinnvolle Angabe.
Ja.
Weil tatsächlich reale Tier- und Umwelttelemetrie in diesem Bereich arbeitet. Vor allem das sogenannte Argos-System.
Ja.
Das tatsächlich seit den späteren 70er und 80er Jahren für Satellitentracking von Tieren und Bojen und Forschungsplattformen genutzt wird. Das sendet, du hast gerade schon gesagt, welcher Frequenzbereich ist es? Der UHF-Bereich ist es. Und zwar um 401 Megahertz.
Okay.
Klassisch etwa bei 401,650 Megahertz.
Zieh mal einer an, ja.
Bei Walen passt das besonders gut, weil die tragen dann so einen Sender. Ne? Der Sender kann unter Wasser kaum sinnvoll funken, aber wenn der Wal halt auftaucht, was er immer wieder muss,
ja,
sendet er kurze Signale an Satelliten. Die Position wird dann nicht einfach per da ist der Walradar gefunden, sondern halt über die Dopplerverschiebung und die Kennung des Senders berechnet. Also die Drehbuchzeile ist jetzt nicht zufällig technisches Gebrabbel. Das liegt erstaunlich nah an echter Wildlife-Telemetrie. Das ist die gute Nachricht.
Okay, aber über Satelliten, wie schaffen die das denn, eine UHF-Frequenz zu, egal.
Das weiß ich nicht. Das ist dieses Argos-System. Es wird übrigens vermutet, dass genau dieses Argos-System auch noch bei Temi genutzt worden ist.
Ah, okay.
Das weiß ich jetzt nicht genau, ich habe es nicht hundertprozentig rausgefunden, aber das wird vermutet, weil auch da immer wieder gesagt worden ist, man kann ihn quasi nur orten, wenn er auftaucht.
So. Ja, ich verstehe, ja. Ja, ich habe auch irgendwie, ich erinnere mich dunkel mal irgendwie was in der Sendung über so Tierbeobachtung und auch Satelliten gehört zu haben, aber leider ist davon alles wieder weg. Aber es gibt auf jeden Fall so Systeme und es werden wirklich Tiere weltweit verfolgt. Das finde ich echt ganz spannend.
Genau.
Ne?
Genau.
Ja. Also auch Vögel zum Beispiel. Ne? Also da erinnere ich mich noch gerade dran, dass was ich immer dachte, dass aber durch über die Zugstrecken von Vögeln gar nicht so viel bekannt ist, wie ich gedacht hätte. Also dass das gar nicht so ganz so klar ist, wie und wann die wohin ziehen.
Kennst du die Geschichte, wie man zum ersten Mal rausgefunden hat, dass tatsächlich Vögel in den Süden fliegen, nach Afrika?
Nee.
Es ist mal ein Vogel hier angekommen mit einem Speer drin.
Im Vogel?
Im Vogel. Und dadurch hat man erst rausgefunden, dass der nach Afrika geflogen ist.
Crazy shit, wie hat der es denn mit Speer wieder zurück hierher geschafft?
Okay, das weiß ich auch nicht genau, aber es gibt sogar Fotos von diesem Vogel mit dem Speer drin. Und daran hat man dann gemerkt, dass Vögel tatsächlich nach Afrika fliegen.
Krass. Okay. Schöne Geschichte. Ja. Also nicht für den Vogel, aber.
Ja, gut. Ja. Stimmt. Also, ja.
Gut, alles für die Geschichte.
Die hat das wahrscheinlich nicht mehr geschafft. Ja.
Ja.
So, ich habe jetzt endlich meine schlechte Nachricht noch für dich.
Ja, gerne. Ich mag schlechte Nachrichten.
Als konkrete Angabe ist 401 MHz absolut unbrauchbar. Weil der Bereich rund um 401 MHz ist riesig.
Okay. Mhm.
Und Argos arbeitet nicht einfach irgendwo dort, sondern sehr eng um eine bestimmte Frequenz, etwa 401,650 Megahertz.
So. Ich verstehe, okay.
Wenn man in so einem Ultra-Hochfrequenzbereich, wenn man da irgendwie so ganz leicht so einen Drehregler an so einem alten Radio hat oder sowas, dann merkt man schon, dass so 0,1 Megahertz Unterschied.
Das kann die Welt sein, ja.
Da hörst halt gar nichts mehr.
Ja. Ne?
Also du hast ein paar Toleranzen im Kilohertz-Bereich, aber nicht im Megahertz-Bereich. So. Mhm. Jillian nennt also grob die richtige Gegend, aber nicht die Adresse. Das ist ein bisschen so, wie wenn wir beide sagen, ey, lass mal treffen. Ja, wo denn? In Köln.
Okay, bis gleich.
Viel Spaß.
So. Ja.
Also für echtes Tracking bräuchte Kirk mindestens die genaue Frequenz mit Nachkommastellen. Er bräuchte eigentlich auch eine Senderkennung, eine Modulation, Senderintervallen, Empfangssystem. Reality-Check, also wissenschaftlich ist das alles gut gemeint, was hier gesagt wird.
Ja.
Technisch viel zu grob. Viel zu grob.
Jetzt könnte man natürlich sagen, die Bounty hat vielleicht noch eine etwas advancedere Technik am Start und dann kann man sagen, bei 401 MHz geht man jetzt mal in die Detailscannung und irgendwas, was sich zwischen hier der Bay Area und Alaska nebeneinander bewegt und immer wieder auftaucht, müssen dann zwei Wale sein. Aber das kann Jillian ja nicht wissen. Ne? Also sie fängt ja an mit den 401 MHz.
Ja, also man hätte das sehr, sehr leicht lösen können, wenn Jillian einfach gesagt hätte, 401,650 Megahertz.
Ja, ja.
So, das hätte für Uhura tatsächlich gereicht, um dann alles richtig einzustellen.
Ja, ja, schade. Aber gut, das Glas ist halb voll und halb leer.
So, Kirk dankt ihr trotzdem für alles und befiehlt dann hochgebeamt zu werden, aber Taylor springt in seine Arme, gerade als er an Bord gebeamt wird.
Und wird mitgebeamt natürlich.
Ja, weil die Treppe halt wirklich nicht ausgeklappt bleiben konnte in den 30 Sekunden.
Das absolut
ist nicht möglich.
Ja.
So.
Ja, und weil natürlich, das wissen wir auch aus anderen Star Trek-Folgen, dass wenn jemand in den Beamstrahl reinkommt, dann ist dem Beam-Ding völlig egal, was für Moleküle da reproduziert werden. Ja, alles, was drin ist, kommt halt auch mit. Und zwar auch komplett. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie ein Arm abfällt und liegen bleibt. Ja, es wird einfach dann alles mitgebeamt. Ist wie so ein Magnetfeld, ne?
Ja, du wolltest ja schon in der letzten Folge über diese Szene sprechen und jetzt wolltest du schon die ganze Zeit über diese Szene sprechen.
Ja,
die hat es dir offensichtlich angetan.
Ja, absolut, ja. Nein, ich frage mich einfach, wie das mit dem Beam funktioniert. Also ob das nicht wirklich dann, also ich stelle mir ja immer vor, dass dann halt ein Individuum gescannt wird, das wird dann in seine Einzelteile zerlegt und wird dann wieder identisch aufgebaut, so, ja. Und wir wissen ja auch, dass das alles Mögliche, was sich da noch irgendwie in diesem Individuum befindet, ne, also Stichwort irgendwelche, weiß ich nicht, Viren, Krankheiten, was auch immer da alles schon mitgebeamt worden ist, Luft, alles wird ja offensichtlich dann mitgebeamt.
Ja.
Und dann ist ja eh so die Frage, wie erkennt diese Technik, wo fängt der Körper an, wo hört er auf, was gehört zum Körper, was gehört nicht zum Körper? Wo mache ich hier quasi die Grenze? Welche Moleküle nehme ich mit? Welche lasse ich da? Die Luft zwischen den Haaren, kommt die noch mit oder nicht? Also, ne, also die Grenzen stelle ich mir einigermaßen schwierig vor. Und wenn dann noch so eine Jillian da reinspringt, dann finde ich es noch schwieriger, dann am Ende irgendwie wirklich die Grenzen des Gebeamten zu erfassen. So, also da frage ich mich schon, wie geht das? Und warum kann man dann einfach reinspringen? Also es ist ja, also nochmal, wenn es so wie eine Dusche wäre quasi, ja, also du hast halt von oben so ein Beamstrahl, der runterfließt und alles, was drin steht, also ne, dann wird halt einfach irgendwie grob so das Volumen des Körpers von oben und dann wird so ein Beamstrahl aufgemacht und dann ne, kommen die duschmäßig da so raus, die Beamstrahlen und fallen runter. Dann könnte man sich ja schon vorstellen, dass wenn da jetzt jemand reinspringt, dass der dann wird er mit nass werden. Aber so wie Jillian da reinspringt, würde sie halt nur so drei Viertel nass werden. Und dann der Rest müsste dann ja eigentlich runterfallen.
Ich hatte ja vor zwei Folgen, als sie da schreiend gebeamt worden ist und der Schrei sich ja fortgesetzt hat, ne, da habe ich ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Jetzt bin ich nochmal ein bisschen tiefer eingetaucht.
Ja.
Ich habe vor allen Dingen nach Quellen gesucht, die genau diese Szene behandeln.
Ach, da gibt's welche, ja.
Es gibt Diskussionen exakt dazu, etwa bei Sci-Fi Stack Exchange, so.
Ja.
Da wird genau gefragt, ob Jillian und Kirk nicht eigentlich hätten zusammen fusionieren müssen, weil sie sich während des Beams an ihn hängt und dann entsteht Killian und Spock muss entscheiden, ob man ihn töten muss. Ich schweife ab, so. Das ist aber, das ist eine reine Fan-Diskussion, keine offizielle technische Quelle. Ein wenig offizieller ist, dass StarTrek.com die Szene als einen der markanten Transporter-Momente beschreibt, aber auch da ist erstmal nicht viel zu holen. Also müssen wir mit Track-Logik und echter Physik drangehen. So. Mhm. Erstmal Track-Logik, ja.
Okay.
Also nach etablierter Track-Logik beginnt ein Transport mit Zielkoordinaten, dann so Targeting-Scanners und ein Transporter-Lock.
Ja.
So. Dann wird das Objekt, was da gelockt worden ist, in einen subatomaren Matter-Stream zerlegt, in den Musterpuffer übertragen, weitergeleitet und genau da liegt dann das Problem. Wenn Scotty wirklich nur Kirk gelockt hat und Kirk bereits als Muster erfasst ist, dann ist Jillian eigentlich nicht Teil dieses Musters. Dann dürfte sie sich einfach per Körperkontakt mitgenommen werden. So. Ein Transporter ist ja kein Aufzug, bei dem man noch schnell einen Fuß in die Tür stellt.
So, und das ist auch bei einem Aufzug recht schwierig.
Ja, auch da ist es schwierig, genau, aber da könnte man sich zumindest vorstellen irgendwie. Ne?
Ja.
Du stellst dann den Fuß in die Tür, läufst dann wieder rein und dann bist du plötzlich doch mit drin.
Ja.
Die einzig halbwegs plausible Track-Erklärung wäre, der Transporter beamt nicht Kirk als abstrakte Person, sondern einen räumlichen Transporterbereich um Kirk herum. So. Und das hatten wir in der letzten Folge ja schon so ein wenig angerissen. Das muss der Transporter ja ohnehin tun, sonst gäbe es ständig Probleme mit Kleidung, mit Ausrüstung, mit Dreck, mit Luft, mit Bodenkontakt, mit Kommunikatoren, mit nassem Haar, allem, was gerade irgendwie am Körper hängt.
Ja, aber das bedeutet natürlich auch, dass irgendwie aller Mist, der sonst irgendwie so da in der Luft rumfliegt, halt auch mitgebeamt wird. Also wenn da ein Vogel irgendwie vorbeifliegt, wenn eine Biene oder eine Hummel über deinen Kopf schwirrt oder so, ja, dann müsste das ja im Prinzip alles mitkommen. Oder wird das dann einfach rausgerechnet? Der Computer erkennt, hier Vogel, stelle ich nicht wieder her, brauchen wir nicht mehr. Aber hier Regenschirm, alles klar, den stellen wir wieder her.
Wir haben teilweise Szenen im alten Star Trek, in denen Transporter mehrere Personen transportieren, in dem die Leute sagen, ja, 4 zum Beamen, 3 zum Beamen oder so.
Ja, ja, ja.
Wenn sie genau genug zusammenstehen. Wir haben aber auch Szenen, in denen einfach wahllos mehrere Personen, wenn sie eng genug zusammenstehen, zusammengebeamt werden.
So. Ja, ja.
Memory Alpha sagt, frühere Transporterplattformen, das wären sogar explizit 2 bis 3 Personen auf einem großen Pad. Und im 23. Jahrhundert gibt es mehrere unabhängige Pads. Also mehr Personentransport ist kein Problem. So.
Mhm.
Das Problem ist jetzt, wie du gerade im Prinzip beschrieben hast, Jillians Timing. Wenn Jillian vor Abschluss der Mustererfassung in Kirks Transportervolumen springt, dann ist kein Problem.
Ja.
Dann kann der Computer sie als zusätzliche zusammenhängende Masse erkennen, den Log erweitern und sie als zweites Muster in denselben Transportervorgang übernehmen.
Mhm.
Das wäre in der Track-Logik okay.
Ja.
So. Weil spätestens seit dem späten 23. Jahrhundert sind Transporter auch nicht mehr komplett starr. Also Personen können während der Dematerialisierung, Rematerialisierung sogar begrenzt sprechen oder schreien, ne,
wie ja, wir jetzt ja,
erfahren
richtig.
Haben. Ja. Oder sich bewegen, und Transporter hatten Schutzmechanismen gegen externe Einflüsse und so. Ne? Also das gab es dann alles schon, ist etabliert,
ja.
So, auch bei TOS. Aber wenn der Vorgang schon so weit fortgeschritten ist, dass Kirks Muster stabil im Buffer liegt, dann müsste Jillian entweder draußen bleiben,
ja.
schwer verletzt werden oder einen Transporterunfall auslösen.
Ja.
Also Musterpufferfehler, falsche Materie im Transport, Tuvix, Thomas Riker, anyway, irgendwie sowas. Ne? So.
Ja.
Die Szene funktioniert nur, wenn wir annehmen, dass der Beam-Prozess in diesem Moment noch offen genug war, um sie sauber mit einzuscannen. So.
Ja, und wenn wir annehmen, dass die Transporter so arbeiten, wie du es gerade beschrieben hast, ja.
Ja, also das war jetzt Track-Logik. Ne? Realphysikalisch wird es ehrlicherweise noch schwieriger. Ein Mensch besteht aus ungefähr 10 hoch 27 Atomen.
So. Das sind viele.
Ja, das sind viele. Ich möchte diese Nullen auch nicht zählen. Das sind wahrscheinlich 27. Oder 28. Nee, es sind 27, glaube ich. Mathematik. Um ihn wirklich zu beamen, müsste man also Position, Zustand, Bindungen, Gehirnstrukturen unfassbar präzise erfassen.
Ja.
Das Problem ist Quantenmechanik. Die macht den perfekten Scan ja zusätzlich problematisch, weil man Quantenzustände nicht beliebig exakt auslesen oder kopieren kann, weil das Auslesen selbst ja schon den Quantenzustand der Quanten ändert. So. Und falls Materie wirklich in Energie umgewandelt würde, so,
ja.
weil das muss ja passieren, ne? Du hast ja einen Energietransfer quasi.
Ja, ja, ja.
Dann lägen wir bei einem 80 Kilogramm Menschen bei etwa 7 mal 10 hoch 18 Joule Ruheenergie. Und um das mal in eine Relation zu setzen, das entspricht grob 1700 Megatonnen TNT. Hiroshima lag bei etwa 15 Kilotonnen.
Okay.
Also wir reden von über 100.000 Hiroshima-Bomben, was die Energie wäre. So.
Das ist schon crazy, ja. Ja, aber gut, dass das ein energetisch das größte Problem ist, das hatten wir ja, das hatten wir, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, ob das in einer der Wahlfolgen war, da hast du auch mal gesprochen, dass wir ja. da eigentlich eine mittelgroße Sonne für bräuchten oder sowas, ne?
Genau, also Metin Tolan sagt, unsere Sonne, ne, die würde schon reichen.
Ja.
Oder die gesamte Energie, die in einem Jahr auf der Erde verbraucht wird oder sowas, ne, das ist halt schwierig so. Aber damit sind wir ja eigentlich bei der Realphysik. Man kann ja. sich beamen nämlich grob auf zwei Arten vorstellen. Erstens Materie zu Energietransport.
Ja.
Dann würde Kirk wirklich in Energie umgewandelt werden. Das ist das, was ich gerade beschrieben habe.
Ja.
Das ist die brutalste Variante. Sie erklärt sehr, sehr schön das Leuchten.
Ja.
Aber sie erzeugt halt sofort dieses Energieproblem. Es gibt aber noch eine andere Methode in der Realphysik, die so theoretisiert wird, nämlich Informationsteleportation.
Okay.
Dann würden nicht Kirks Materie reisen,
ja.
also in Energie umgewandelt werden, auf der anderen Seite wieder in Materie umgewandelt werden, sondern sein vollständiger Bauplan. Also Atome, Moleküle, neuronale Zustände, Erinnerungen, das, was man Bewusstsein nennt, also Qualia. Ne? Das Problem ist, in der Quantenphysik kann man unbekannte Quantenzustände nicht perfekt kopieren.
Ja.
Da gibt's das sogenannte No-Cloning-Theorem.
Ja, also ich stelle es mir dann auch wirklich irgendwann beliebig komplex vor. Also Bauplan kannst du ja noch irgendwie ja von mir aus denken. Also wenn es jetzt wirklich um Zellen geht, also wir haben ja unseren Bauplan quasi in jeder Zelle auch hinterlegt. Da kann man ja noch vielleicht irgendwann, weiß ich nicht, dass das vielleicht irgendwann mit Computern auslesbar ist und dann vielleicht auch noch die Zustände, Alterszustände, was auch immer von Zellen ja. irgendwie mit berücksichtigt werden können. Das kann man sich ja noch irgendwie vorstellen, aber es wird ja beliebig unwahrscheinlich, wenn ich jetzt, also habe ich den gleichen Gedanken noch, den ich vor dem Beamen hatte, auch nach dem Beamen?
Ja, schwierig.
Ja.
Quantenteleportation gibt es, die existiert, aber sie teleportiert halt Quantenzustände.
Ja.
Und sie teleportiert nicht Menschen.
Ja. Weil wie zurzeit halt einfach nichts Menschen teleportiert. Ja.
Richtig, genau. Also der ursprüngliche Zustand wird bei Quantenteleportation auch nicht einfach als Sicherheitskopie behalten, damit man dann irgendwie zur Not noch darauf zurückfallen könnte. Also, für Jillian heißt das, wenn ihr Muster nicht vor Beginn Teil des Protokolls ist, kann sie nicht durch Körperkontakt nachträglich mitreißen. Die ist kein Anhang in der E-Mail.
Ja. So. Zu groß kommt er ja immer, ne? Zu groß konnte nicht versendet werden.
Und da habe ich noch was Schönes gefunden. Der Physiker Lawrence Krauss hat beim Transporter genau diese Probleme stark gemacht. Also der hat gesagt, entweder müsste man die Atome wirklich bewegen oder man müsste unfassbare Informationsmengen übertragen. Und beides führt zu massiven Schwierigkeiten mit Energie, mit Datenrate, mit Quanten und Schärfe, mit Identität. So.
Ja.
Identität hat man noch nicht angesprochen. Philosophisches Problem ist es sowieso. Und Lawrence Krauss schreibt deswegen, deswegen gibt es die Heisenberg-Kompensatoren. Ne? Das ist, die kompensieren all diese Unschärfen.
Ja.
Ne? Und deswegen gibt es das. So. Mhm. Ne? Und Michael Okuda war mal auf einer Convention und dann wurde er gefragt.
Star Trek Insider.
Genau, Michael Okuda hat den Transporter im Prinzip für TNG entwickelt. Mhm. Ne? So. Und er hat alles mögliche technische gezeichnet, auch für TNG und sowas. Ne?
Ja.
Michael Okuda hat dann die Frage bekommen, ja, also Herr Okuda, wie funktionieren denn diese Heisenberg-Kompensatoren? Was glaubst du, was er geantwortet hat?
Weiß der Geier?
Er hat wortwörtlich diese Frage gestellt bekommen. Herr Okuda, wie funktionieren die Heisenberg-Kompensatoren?
Ja, wahrscheinlich kannst du darauf nichts antworten, weil sie ja einfach die Krücke sind, die alles andere erklären soll, ne?
Seine direkte Antwort war, sie funktionieren sehr gut.
Das ist schon eine geile Antwort. Das ist eine richtig gute Antwort, ja.
Geil. Also, übersetzt heißt das, wir wissen, dass die Quantenmechanik uns aus dem Maschinenraum werfen würde, aber wir haben da so ein blinkendes Gerät an die Wand geklebt. Das
löst alle Probleme.
Das löst alle Probleme.
Und zwar ziemlich gut. Ja, ist geil.
Ja. Also, wenn Scotty bereits Kirk als fertiges Muster erfasst hat, dann ist Jillians Sprung physikalisch richtiger Unsinn.
Ja.
Wenn der Transporter noch ein offenes Zielvolumen scannt, könnte sie im letzten Moment hineingeraten. Entscheidend wäre dann aber nicht, dass sie Kirk umarmt, so, sondern dass sie eben schnell genug in diesen Bereich springt, den der Transporter noch als mitzunehmen interpretiert.
Ja.
Realphysik sagt sowieso eher nein. Star Trek Physik sagt, mit Heisenberg-Kompensator, dynamischem Feld und sehr viel Glück. Vielleicht.
Aber es hat ja funktioniert. Es hat ja funktioniert, ja. Man muss da auch einfach mal so, vielleicht, wie heißt das, 10 gerade sein lassen? Nee, 10 ist gerade.
10 vorne.
10 vorne sein lassen, genau. So sagt doch Geinen immer, ja.
So. Das heißt, wir sind jetzt auf der Bounty und da bleiben wir auch für diese Folge, möchte ich dir schon mal sagen.
Ach was, alles klar.
Auf der Bounty kommen Kirk und Taylor auf die Brücke, gerade als Scotty Spock anruft, um ihm zu sagen, dass er bereit ist. Und seit der FedCon, er sagt dann, ready, Spock, let's go find George and Gracie. Ich habe es ganz schlecht nachgemacht, aber...
Ja, aber er irgendwie auch. Also es ist so, es klingt irgendwie nicht mehr authentisch jetzt plötzlich.
Also James Stewens betont schottischer Akzent. Ich finde es wirklich schön, weil wir Martin Quinn kennengelernt haben auf der FedCon, der wirklich echtes Schottisch spricht. Ja,
und der den Scotty spielt in Strange New Worlds, ne? Also den jungen Scotty, den erstaunlich jungen Scotty.
Aber ich finde immer noch, dass James Doohan das wirklich im Rahmen davon, dass er Ire ist, also irische Abstammung ist, wirklich gut macht.
Auf jeden Fall besser als du, ja.
Ja, auf jeden Fall besser als ich. Ready, Spock! Sulu nimmt sich einen Moment Zeit, um sich wieder an die Steuerkonsole der Bounty zu gewöhnen, weil er sich jetzt so sehr an den Newey gewöhnt hat. Sulu ist ja, kennst du diese Leute, die aus dem Urlaub kommen und sagen, ich muss erstmal wieder Deutsch lernen? So ist Sulu.
Ja, voll, aber ich kenne dieses Gefühl. Also, ne, er hat Hubschrauber geflogen eine ganze Weile und das ist jetzt so irgendwie sein. Aber ich kenne das schon. Also, wenn ich jetzt irgendwie, ne, also Sommerferien, ich bin mal 3-4 Wochen nicht im Radio gewesen und stehe dann wieder vor dem Mischpult. Das ist wie Fahrradfahren tatsächlich, das geht schon irgendwie, aber es ist schon, das fühlt sich dann plötzlich nochmal kurz neu an. Also es ist so. Ah ja, okay, so war das. Und dann ist es, also da gucke ich meinem Körper zu, wie der das regelt, so. Und bin intellektuell noch nicht ganz da.
Also was ich Sulu gebe, ist, dass das hier ein Bird of Prey ist und nicht die Enterprise. Aber wenn es die Enterprise gewesen wäre, hätte ich gesagt, also.
Ja, come on. Komm mal klar. Ja. Das stimmt allerdings, ja.
So. Kirk beschuldigt Taylor, ihn ausgetrickst zu haben. Aber Taylor sagt, dass Kirk sie brauchen wird. Und dann sagt er, na gut, dann setz dich hin.
Und das ist ja schon irgendwie bemerkenswert, ne? Also ich meine, wir haben ja so viele Violations gegen alles Mögliche, so, aber jetzt nehmen wir die halt auch noch mit irgendwie. Es hätte ja durchaus die Möglichkeit gegeben zu sagen, naja gut, wir haben sie einmal reingebeamt, lass uns sie wieder rausbeamen. Also.
Ja, ja, genau. Habe ich mich auch gefragt. Ja. Wäre das nicht eine Option, sie einfach wieder rauszubeamen?
Ja, absolut, ja. Aber ich meine, sie hat so viel Überzeugungskraft, ne? In diesem einen Satz, du brauchst mich, dass Kirk einfach nicht mehr Nein sagen kann in dem Moment.
Ja. Naja.
Naja.
So. Dann befiehlt er auf jeden Fall Sulu und Chekov abzuhauen. Die noch verhüllte Bounty hebt, also vom Golden Gate Park ab, gerade als so ein paar Jogger vorbeirennen und also von die, Staub und Wind umgeweht werden.
Also alle zusammen sollen abhauen, nicht die beiden, ne? Aber gut, das haben wir gesagt.
Genau, verstanden. Also die Bounty, also
ja. Sie, genau. Abheben. Also, let's ja, abheben. Fly.
Sie sollen abhauen. So. Ja. Erstmal, für die Jogger ist es ja ganz gut, dass klingonische Schiffe nicht für Raketen mit gezielten Explosionen starten.
Also, ja, stimmt. Das hätte schon auch irgendwie böse enden können, ja.
Ich mir diese fürchterliche Explosion jetzt gerade wieder angucke von Jeff Bezos neuem Penisschiff.
Ja. Ne? Ja, jedes Mal, wenn ich dann darunter lese, dass Blue Origin die Konkurrenz sein soll hier zu Elon Musk und Elon Musk ja gerade irgendwie mit seinen Raumschiffen, dass das private, die private Raumfahrt dominiert und die jetzt da hinterherkommen wollen, dann denke ich immer so, ja, okay, aber wenn halt wirklich alles explodiert, was ihr irgendwo hinstellt, also entweder am Boden oder 5 Minuten später, dann wird das irgendwie nichts.
Ja gut, das hat aber, Musk hat sich ja auch immer gefreut, wenn wieder ein neues Schiff irgendwie
ja, aber
Rakete explodiert ist.
Musk hat ja immer gesagt, dass macht das bewusst, ne? Also das ist ja, so Trial and Error.
Der labert nur Scheiße, weil das ein boah. Entschuldigung, ich werd.
Ja, ja, ich bin da.
Er
ja
kann bei. Nichts. Er kann absolut nichts.
Ja. Es ist echt diese Figur ist echt spannend, ne? Also ich habe gerade angefangen, die OpenAI Story zu hören. Podcast-Produktion vom Deutschlandfunk. Und ich bin noch nicht weit genug, um sagen zu können, wie gut oder schlecht das ist, aber ich finde sie erstmal gut produziert, das ist schon irgendwie ganz gut gemacht.
Ich habe auch eine Liste.
Und da jetzt nochmal irgendwie auch da war er ja maßgeblich beteiligt am Anfang, und da jetzt irgendwie nochmal reinzuhören und die Positionen zu hören, die er da damals vertreten hat, zusammen mit Altman, das ist ja schon irgendwie bemerkenswert, was das alles für einen Turn gemacht hat und was er auch für, also ideologisch für einen Turn gemacht hat oder was er für einen Aussetzer da damals hatte, ja. Oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung, ne? Also die kommen ja wirklich aus einer ganz anderen Ecke mit OpenAI, als in der sie dann irgendwie gelandet sind, beziehungsweise als in der Elon Musk jetzt mittlerweile ja sehr deutlich gelandet ist. Es ist schon crazy. Also es ist crazy.
Enteignen ist das Stichwort.
Ja. Absolut, absolut, ja.
So, was passiert hier jetzt physikalisch, wenn so ein klingonisches Schiff startet? Also, die startet mit Impulsantrieb, ganz leichtem Impulsantrieb, dazu später mehr. Ich hoffe, dass es wirklich sehr leichter Impulsantrieb ist, aber okay.
Ja.
Und nutzt dazu tendenziell Antigravitationslogik. Also, sie kontrolliert ihr Gewicht und ihre Beschleunigung über Felder. Also, sie suggeriert quasi der Welt, dass sie gar nicht viel wiegt und dass Gravitation bei ihr nicht greift.
Ja.
Würde ich auch gerne. Funktioniert bei mir nicht, bei der Bounty aber schon. So.
Unter Wasser, Andi, unter Wasser.
Naja. Und dabei zwingt sie dann also einen sehr, sehr großen Körper durch eine sehr dünne, aber verdammt störrische Masse Luft. So.
Mhm.
Luft hat Masse und Trägheit, also wenn das Schiff steigt, wird die Luft über, unter und neben dem Rumpf verdrängt, beschleunigt und verwirbelt und die Jogger und der Golden Gate Park bekommen für ein paar Sekunden eine Lektion in Strömungsmechanik.
Ja.
Und die Lektion bekommst du jetzt auch.
Ach, wie schön.
Wenn die Bounty vom Boden wegsteigt, entsteht unter ihr erstmal ein Bereich mit erhöhtem Druck.
So. Ja, kenne ich.
Was heißt
auch
Druck?
Oft in meinem Leben.
Ja, was heißt Druck? Luftmoleküle stoßen häufiger und stärker gegen eine Fläche. So.
Mhm.
In diesem Fall den Boden.
So. Ja.
Da kann die Luft aber nicht rein. So. Deswegen sucht sich die Luft einen seitlichen Weg aus ihrer Bedouille. Und diese seitlich rausgetriebene Luft reißt Staub, trockenes Gras, Sand und kleine Partikel mit. Fachlich nennt man das Entrainment.
So. Mhm.
Das, was wir da sehen.
Okay.
Das Problem bei diesem Entrainment ist, wenn da Staub, trockenes Gras, Sand und so weiter ist, dann hat das ja noch eine andere Wirkung. Die Luft wird daran abgebremst.
Ja.
Also Luft stößt auf Gras und Sand und sowas und wird dabei abgebremst. Das alles dadurch, dass sie vorher mit dem Druck irgendwie da raus musste.
Okay, ja.
Heißt auch, dass unterschiedlich schnelle Luftschichten aufeinandertreffen, weil die nicht abgebremst werden und die abbremsen, die stoßen dann aufeinander.
Mhm.
Und genau an der Stelle entstehen Wirbel. So. Also Staub steigt auf, Blätter fliegen und so weiter. Und das ist das, was wir im Endeffekt sehen. Da wird einfach Zeugs aufgewirbelt, ja, weil unterschiedlich schnelle Luftströme quasi da gegeneinander stoßen.
Okay. Mhm.
Da brauchen wir tatsächlich überhaupt keinen Antrieb, da brauchen wir auch keine Explosionen für, da brauchen wir auch keinen Verbrennerantrieb, das hat alles die Bounty nicht. Da brauchen wir einfach nur Luftverdrängung.
So. Mhm, mhm. Ja. Von so einem Riesenteil vor allen Dingen dann, ja?
Ja, genau, weil es so riesig ist.
Ja.
Dann hebt sich die Bounty in den Himmel über San Francisco und macht sich auf den Weg. Und spannend hier ist, dass das erste Bild, das man sieht.
Ja.
Hast du darauf geachtet, was man da sieht?
Man überfliegt eine Stadt auf jeden Fall, ne? Und es sieht also ein bisschen so ein bisschen nach Reihenhausbebauung. Also es sieht jetzt nicht nach Top City aus, so, ne? Also nach Hochhäusern oder so.
Es ist aber original San Francisco.
Ah ja, okay.
Und das Bild, was man da sieht, ist die Bounty schon über den Pazifik oder zumindest über der Westküste, ungefähr über dem San Francisco Zoo. Also die ist sicherlich nicht über dem Golden Gate Park. Das klappt von der Perspektive nicht.
Ja.
Aber man sieht, also man sieht den Golden Gate Park trotzdem nicht, weil der dann irgendwie schon schräg unter der Bounty wäre. Mhm. Aber
das ist ja auch logisch.
Sehr, sehr gut, ja. Genau. Man sieht sehr, sehr gut den Presidio Park. So. Mhm. Das ist der Park oben direkt an der Golden Gate Bridge.
Okay.
Und da gibt es so ein riesiges Gebäude, das nur das Presidio genannt wird.
Mhm.
Und ich würde kurz ein bisschen über diesen Park reden, weil der ist spannend. Weil da wurde erstmal in diesem Presidio wird schon Vertigo von Hitchcock gedreht oder auch The Game. Ne? Also da wurde immer ganz, ganz viele Klassiker sind da gedreht worden.
Ja.
Warum ist das für uns relevant? Weil der Presidio Park der Sitz der Sternenflotte ist.
Ach was? In der Zukunft. Wirklich?
Ja.
Also da wo Boothby gärtnert und so, ja?
Nee, das ist die Sternenflottenakademie, die ist auf der anderen Seite der Brücke.
Ne? Ah, okay, alles klar. Mhm.
Aber das hier ist der Sitz der Sternenflotte, der Presidio Park.
Mhm.
Und das ist historisch ziemlich großartig, weil das Presidio selbst schon immer ein Machtort war. Also das war natürlich auch lange dieses Gebiet der Olone, ne? Das hatten wir schon bei dem Mission District,
ja,
ne? Als wir darüber gesprochen haben.
Ich erinnere mich.
Und dann kommt 1776 Spanien, ausgerechnet in dem Jahr, in dem an der Ostküste die USA ihre Unabhängigkeit erklären, geht im Westen Spanien quasi an das andere Ende des Kontinents und baut dann Militärposten an die Bucht.
Mhm.
Und dieser Militärposten heißt El Presidio de San Francisco.
Okay.
Außenposten imperialer Kontrolle, das sind das sind Soldaten, dann hier die Mission Dolores, ne, über die wir gesprochen haben, Mission District.
Ja.
Wir haben Kolonialmacht, wir haben Besitzansprüche. Und wenn du jetzt heute auf die Homepage des National Park Service vom Presidio Park gehst, dann steht da nüchtern, Spanien nahm 1776 das Gebiet am Golden Gate, formal in Besitz und errichtete dort einen militärischen Außenposten.
Was schon echt krass ist, ey. Es ist so, ey, was da haben die Menschen damals
von
gedacht?
Von wem?
Ja.
Bis heute übrigens nicht. Das ist exakt der Satz, der da steht. So, dann wechselt aber später die Flagge. Nach Spanien kommt Mexiko. Nach dem mexikanisch-amerikanischen Krieg übernimmt die US Army, nicht USS.
Ja.
Das Presidio bleibt also Militärgelände über Generationen, weil das auch so ein guter Ort ist, weil du vom Presidio aus natürlich in San Francisco Bay gucken kannst, aber auch auf den Pazifik drauf.
Das heißt, du bist höher und kannst von rechts nach links alles überblicken quasi.
Genau, ja. Das heißt, Küstenverteidigung, Expansion, Militärverwaltung, später auch Kriege im Pazifikraum. 219 Jahre lang ist das Gelände militärisch genutzt, bis es tatsächlich erst 1994
krass
an den National Park Service übergeht.
Okay. So. Parks and Recreation, ja.
Ja, richtig. Genau. Das ist die Behörde, die das dann verwaltet. Danach beginnt die absurde, aber sehr, sehr schöne Verwandlung, nämlich aus einem Militärposten wird dann ein öffentlicher Park und wir haben Kulturorte, wir haben Wohnungen, wir haben Büros, wir haben Wege, Aussichtspunkte, ein Naherholungsgebiet mit Blick auf den Pazifik und San Francisco Bay gleichermaßen.
Schön.
Und wenn man hier mal sieht, was Star Trek hier eigentlich tut, wird es fast schon wieder ein bisschen romantisch. Die nehmen einen realen Ort, der vor Kolonisierung, Militärmacht und Grenzsicherung steht und schreiben ihn in eine Zukunft um, in der es dann um Aufbruch zu den Sternen geht. Jetzt muss man natürlich sagen, natürlich bleibt die Sternenflotte eine militärisch organisierte Struktur. Ne?
Mhm. So.
Aber ihr Selbstbild ist ja ein anderes. Ne? Das ist Forschung, Diplomatie, Rettung, Begegnung. Ne?
Ja, weniger Kolonialismus auf jeden Fall, ja.
Genau. Mit Phasern, okay, aber ne? Idealerweise nicht als erstes Argument.
Ja.
Ich glaube, dass Leonard Nimoy diesen Schwenk über den Presidio nicht unabsichtlich eingebaut hat. Mhm. Weil eigentlich braucht man ihn nicht. Ja, sie schwenkten einfach nur einmal über die Stadt rüber.
Ja.
So. Und
ja, sie hätten auch, also das von der Filmlogik her hätte es auch völlig ausgereicht, wenn der nächste Schnitt schon über Meer gewesen wäre, so, ne?
Ja, unabhängig davon, dass sie Richtung San Francisco Bay schwenken, was auch filmlogisch keinen richtigen Sinn ergibt.
Ja, gut.
Aber gut. So. Als sich die Stromversorgenden einpendelt und stabilisiert, befiehlt Kirk Uhura auf der Frequenz, die Jillian ihm gegeben hat, nach den Wahlen zu suchen.
Ja.
Und als sie die richtige Höhe erreicht haben, befiehlt Kirk volle Impulskraft, die sie nach Schätzungen von Sulu in 12 Minuten zur Beringsee bringen sollen.
Ja.
Nach dem, was wir uns in den letzten Folgen so erarbeitet haben, ist hier alles falsch.
Oh Jesus, das kurz vor Schluss. Jetzt bin ich gespannt, wie wir das wieder ins Lot bringen.
Gar nicht. Also erstens kann man mit der reinen Übersichtsfrequenz keinen Wal finden. So.
Ja.
Punkt. Zweitens können die Wale definitiv nicht in Alaska sein.
Ja.
Also, es sei denn, sie haben sich vorher gebeamt, aber dann hätten wir einen ganz anderen Film eigentlich
auch. Ja, richtig.
Drittens, Kirk befiehlt Full Impulse Power.
Ja.
Wow. Also in der TNG-Zeit, ich habe im Technical Manual der Enterprise gelesen, ne? Und es gibt ja auch eins der Voyager. Laut beiden Handbüchern ist Full Impulse Power ein Viertel Lichtgeschwindigkeit, also knapp 75.000 Kilometer pro Sekunde.
12 Minuten ist dann auf jeden Fall.
Wenn die im vollen Impuls über San Francisco starten, dann hat ehrlicherweise auch San Francisco keine Scheiben mehr. Oder die Andreas-Spalte reißt auf oder so. Also dann ist die Stadt platt.
Ja,
so.
Ja.
Gut, es ist 80 Jahre vor TNG, 90 Jahre vor Voyager. Also gehen wir mal davon aus, dass Full Impulse nicht dasselbe ist.
Ja.
Trotzdem ist die Meldung wahrscheinlich Quatsch. Also auch wenn sie Hyperschall fliegen, und das bräuchten sie bei 12 Minuten bis zur Beringsee, dann wird in San Francisco ganz schön was aufgewirbelt. Wahrscheinlich auch einige Scheiben, die daraus fliegen.
Ja. Also auch nicht, wenn sie hoch genug wären, also wenn sie, weiß ich nicht.
Sie sind 10.000 Fuß hoch, das ist nicht genug, ehrlich gesagt.
Okay, nee.
Ja.
Schwierig.
Sebastian, ich habe noch ein bisschen was vorbereitet, aber wir sind jetzt knapp bei einer Stunde Wale.
Ja, also ich würde fast davon sprechen, dass wir die Stunde möglicherweise schon überschritten haben, ja.
Ja, dann würde ich sagen, weil jetzt gleich geht es um Walbecken, es geht um Walgrößen und es geht auch um Walsichtungen.
Ja, ne? Und es gibt ja noch eine richtige Verfolgungsjagd, also es gibt ja richtig Action jetzt, also es wird ja spannend und so. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch aushalten würde.
Dann würde ich sagen, verschieben wir das auf die nächste schöne Stunde Wale.
Und die wird besonders schön, ja.
Die wird besonders schön.
Genau wie diese schöne Stunde besonders schön war.
Ja. Es hat mir auch sehr, sehr viel Freude gemacht.
Ich habe wieder viel gelernt, lieber Andi. Und bin sehr gespannt auf das, was in der nächsten, ich habe so das Gefühl, in der nächsten Folge können wir vielleicht noch mal so ein bisschen Zeit gut machen.
Ja, ich glaube auch. Ja. Also jetzt die Action-Parts, die sind natürlich noch ein bisschen schneller erzählt.
Ja, auf jeden Fall.
Außer, wenn wir hier so ganz viel reden und ganz viel Quatsch reden, dann muss man da schon mal ein bisschen mehr rein.
Absolut, ja. Bevor wir jetzt Schluss machen, möchte ich nochmal auf die neue Webseite, die wir haben, hinweisen und darauf, dass ihr da nicht nur bestimmen könnt, was wir hier besprechen an Lieblingsfolgen, sondern auch, dass ihr Teil dieser Community werden könnt. Und das in verschiedenen Stufen und dass es auch je nach Stufe da die Möglichkeit gibt, dass ihr denn hier in unserem wunderschönen Podcast auftaucht.
Genau, die Ränge Tardigrado, Gomaganda und Mupsi haben mit ihrer monatlichen Unterstützung auch das Recht auf einen Vorlesenamen erworben und die lesen wir am Ende jeder Folge vor und ich würde sagen, los geht's.
Axel S.
Bilana.
Der Rote Ritter.
Garak, Schneidermeister und Zerstörer des Vertrauens.
Lutz.
Mathe B aus B an der S.
Nach der FedCon ist vor der MagicCon.
Timo.
Vorlesename.
Kontextbewusst.
Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge.
Bis denn. Tschüss.
Tschüss. Ja Mensch, das war erstaunlich wenig.